Ich sag immer wieder, dass ich so gesegnet bin und so ein Glück hatte, dass ich meine Mutter hatte, die es mir erlaubt hat, so meine Ventile irgendwie zu finden. Auch wenn die manchmal nicht okay waren. Ich war ein wildes Kind, ich war dann eben, ne, Graffiti, Hip-Hop, Drugs.
Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Agua. Wir sprechen hier mit inspirierenden Menschen über ihr soziales Engagement, wie man am besten anfängt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht's natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser. Viel Spaß!
Werbung! Oder wie ich sag, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Viva Con Agua zugute. Deswegen Werbung, aka Brunnen bauen. Immer wenn meine Stimme so leicht hochgepitcht auf Ritalin, aka ADHS, wirkend daherkommt, dann darf ich die Personio Foundation abfeiern, die von Anfang an und hoffentlich für immer sozialer Partner von diesem Viva La Social Podcast ist. Und was ist eigentlich eine Stiftung? Diese Frage haben wir uns schon gestellt und werden uns immer wieder auch stellen. Es gibt verschiedene Stiftungsformen. Es gibt zum Beispiel die rechtsfähige Stiftung und die treuhänderische Stiftung. Die rechtsfähige Stiftung, das ist auch in dem Fall die Viva Con Agua Stiftung, die hat ein Mindestkapital von 50.000 Euro, das eigentlich nie wieder angefasst werden kann und wird von sogenannten Stiftern und Stifterinnen gegründet und das kann eine natürliche oder juristische Person auch sein. Also auch GmbHs können Stiftungen gründen. Die treuhänderischere Stiftung dagegen hat einen Stiftungsvertrag zwischen Stifter und dem Treuhänder. Und dort wird das Vermögen an den Treuhänder übertragen. Und dieser Treuhänder verwaltet Stiftungsvermögen gemäß der Satzung, dem Stiftungszweck und dem Stiftungsvertrag. So, jetzt habe ich euch einmal durch den Stiftungsdschungel geführt und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von Viva La Social mit der wunderbaren Sophia Burger.
Willkommen zu Gast im Podcast Viva La Social, lieber Roger Reckless. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein.
Hallo auch Micha.
Hi, ich soll mich ja auch immer vorstellen. Hi, Roger, ist mir eine Ehre, eine Freude, Lieblingsmensch.
Lieblingsmensch, wie geht's dir, Roger? Wow. Hattest du einen guten Tag bisher?
Ja, ich will sagen ja.
Okay.
Und ich entscheide mich dazu zu sagen ja.
Und trotzdem war da irgendwas, was richtig scheiße war.
Ja, aber davon lasse ich mich jetzt nicht runterziehen.
Vielleicht kommen wir später noch drauf zu sprechen. Roger, du bist ja Viva Con Agua Supporter schon seit langer Zeit. Darüber sprechen wir sicherlich nachher nochmal. Du bist vor allen Dingen als Musikproduzent, Rapper, Aktivist und Buchautor bekannt. Jetzt habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass du studierter Pädagoge bist. Wie kam denn der Weg von deinem Studium zur Musik?
Es ist eigentlich eher andersrum gewesen. Ich habe quasi immer Musik gemacht. Also seit ich 12, 13 bin, schreibe ich Texte auf und versuche dilettantisch irgendwie Musik zu machen. Aber ich habe mich nie getraut, das als Beruf zu ergreifen. So, und ich habe immer versucht, quasi neben der Mucke, ich war dann als DJ viel unterwegs und hatte da auch Major-Vertrag und Kanada-Tour und was weiß ich nicht alles. Und war aber immer so, nein, auf gar keinen Fall breche ich die Schule ab. So, ich muss das fertig machen, weil das ist ja nichts Richtiges. Mm-hmm. Und das habe ich quasi so lang gemacht, bis ich dann das Studium angefangen hatte und war davor noch an der Kunstakademie und war Bildhauer auch eine Zeit lang, also I did a lot of shit, so, a lot of good shit, but, ne, und dann war das einfach so, dass ich wollte das dann fertig machen, ich war dann einfach so, jetzt habe ich es angefangen, jetzt kann ich es auch fertig machen und das war so das einzige Tätigkeitsfeld, das für mich so sinnvoll war, weil ich viel schon ehrenamtlich gearbeitet hatte, eigentlich seit ich professionell Musik mache mit Jugendlichen in meiner Gegend und Umgebung, weil ich immer dachte, hey, ich hatte nie jemanden, der mir die Sachen zeigt und erklärt, wie das Ganze funktioniert, wie man kreativ sein kann, ohne so viel Geld zu haben, dass man sich Synthesizer oder was auch immer kauft, so wie, wo fängt's denn an, so beim Texte schreiben und beim sich überhaupt denken, was kann ich da reingeben in die Musik. Und das habe ich schon ewig gemacht und da war ich so, ey, irgendwie ist Pädagogik so das Ding und dann dachte ich bleib an der Uni, aber es kam alles ganz anders und jetzt sitze ich hier im Podcast.
Aber hast du das Studium abgeschlossen?
Ja, klar. Also das war mein Ding, weil ich bin auch immer noch in meinem Hinterkopf. Das hat natürlich auch sehr viel mit so Racist-Zeug zu tun, aber ich habe das abgeschlossen, einfach damit ich sagen kann, ich bin ein Akademiker so und mich nie wieder so wie einer anziehen muss. So, ich bin's. Und ich werde auch irgendwann noch einen Doktor machen, auch wegen mir natürlich, aber auch damit ich, wenn die Bullen mich wieder rausziehen und sagen, wo fahren wir denn hin, dass ich sagen kann, wo fahren wir hin, Herr Doktor
heißt es. Ist ja so gut, allein deswegen.
Es ist interessant, ne? Ich kokettiere ja manchmal damit, dass ich im 26. Semester scheinfrei mein Studium weggeworfen habe oder abgebrochen habe und meine Mutter hätte gerne, dass ich auch genau dieses zur Polizei mal sagen könnte, ja, also einfach nur aus diesem Bildungsbürgertum. Und ich finde, ne, weil du natürlich erwähnst, dass es da eine Racist-Thematik dahinter gibt. Und dieses Privileg ist mir zum Beispiel auch nur durch die Verbindung zu dir und so Sachen bewusst geworden, welche Privilegien ich habe. Und es einfach wegwerfen zu können, weil es für mich gar keine Relevanz hat. Für mich ist es scheißegal, ob ich ein abgeschlossenes Studium habe oder nicht. Ich komme nie in diese Situation, in der Polizeikontrolle darauf irgendwie ansatzweise Wert legen zu müssen. Und ich habe gar nicht diesen inneren Drang danach, diesen Statusstempel zu haben müssen. Also es ist absurd, ne? Und es zeigt mit in Anführungszeichen Kleinigkeit wieder, wie tiefgehend diese Themen verankert sind und
es geht ganz tief ins private Leben rein. Und das Krasse ist, weil du sagst, klar, die Polizeikontrolle ist ein wichtiger Punkt, aber auch dieses ernst genommen werden so. Du brauchst kein Studium, um ernst genommen zu werden als jemand, der sich auskennt und Akademiker oder so. Wenn ich irgendwo hinkomme und sag, ich habe Kunstgeschichte studiert oder ich war Bildhauer auf der Kunstakademie in München oder ich bin eben Pädagoge, dann ist so, echt?
Ist es mittlerweile immer noch so oder war das vor allem in deinen Jugendjahren oder beziehungsweise im jungen Erwachsenenalter?
Nee, das ist immer noch so und es war immer so und es wird sich erst ändern, wenn wir diese Plätze besetzen und wenn wir dieses Narrativ verändern.
Sorry, ich wollte gerade einen Joke in deine Richtung machen, dass du jetzt auch nicht unbedingt aussiehst wie ein studierter Professor, Doktor, aber geht in eine andere Richtung. Sorry.
Ist doch einfach so. Du darfst alle Witze über mich machen, dafür bin ich da.
Okay.
That's the job description.
Richtig. Deswegen arbeite ich so gern mit ihm zusammen. In dem Film weiß ich nicht. Aber nochmal zurück zu wo du aufgewachsen bist und deinem Studium. Und du hast dann eine Zeit lang auch in der offenen Jugendarbeit gearbeitet, richtig?
Genau, also ich war ganz lange ehrenamtlich da tätig und habe Workshops gegeben für Jugendliche und habe dann irgendwann, als ich fertig war im Studium, 2 Jahre Musik gemacht habe, mich nicht getraut habe, meine eigene zu machen, sondern so Werbemusik gemacht habe, dadurch komplett psychische Überlastung und Burnout bekommen habe und dann konnte ich keine Mucke mehr machen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen als pädagogischer Mitarbeiter in einer offenen Kinder- und Jugendeinrichtung und habe da ganz normale Pädagogenarbeit gemacht.
Wobei, wenn ich da reingritschen darf, eigentlich machst du jetzt ja in deiner Rolle als Bandmitglied bei Deichkind immer noch offene Jugendarbeit, oder?
Kinder- und Jugendarbeit.
So viel hat sich da noch nicht verändert, oder? Eigentlich sind es doch auch spielende Kinder.
Ja, und ich das Ding ist so, ich bin da nicht in der Rolle als Pädagoge. Ich bin einfach eins von den Kindern, das aber im Hinterkopf sagt so, eigentlich dürften wir das jetzt nicht machen.
Liebe geht raus an der Stelle an die Betreuerin Tanja.
Ja, die Beste, die Allerbeste. Auch an Katharina und, ach ja, Thomas Maringer, alle geil.
Sehr schön. Okay, und wann kam der Punkt, wo du dich dann dafür aktiv entschieden hast, mit deiner Musik oder als Produzent sozusagen dann auch deinen Fulltime-Job zu füllen?
Das war tatsächlich richtig spät. Ich habe das immer nebenbei gemacht, immer mit dieser Angst und Furcht, das ist ja nicht gut genug. Und gleichzeitig aber festgestellt, da geht irgendwie auch nicht viel weiter. Und dann habe ich erst 2017 gesagt, so ich war da noch beim Radio, ich hatte so eine Radiosendung beim Bayerischen Rundfunk. Und hab da aber gesagt so, nee, ich will nur noch Mucke machen, weil ich glaube, da kam auch die Idee für das Buch und alles, ich dachte so, wenn ich immer Jobs habe, um mir das Gefühl von Sicherheit zu geben, dann wird nie die Zeit da sein, das zu machen, was ich eigentlich will. Und dann Ja, dann habe ich das gemacht. Dann war auch die, das waren irre Sachen, die da passiert sind. Ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, habe ich kurz danach die Sendung quasi dann aufgehört und dann habe ich den Radiopreis gewonnen, den deutschen Radiopreis für diese Sendung quasi. Und dann habe ich mein Buch geschrieben zusammen mit Nils Frenzel. Ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen. Und dann habe ich mein Album gemacht, wo ich mich mit meiner psychischen Gesundheit auseinandersetze und war so voll so, boah, es ist jetzt so, es ist so krass. Dann kam, während ich mit dem Album auf Tour war, kam die Frage von Philipp, ob ich nicht Lust hätte, da bei Deichkind live auszuhelfen. Und ich war so, das ist ja verrückt, das passiert alles, wenn man sich dafür entscheidet, das ist doch Wahnsinn. Und dann dachte ich so, ich dachte wirklich so, jetzt geht's so los. Und dann kam die Pandemie und alles war wieder so runtergefahren von den Expectations her, also von den Erwartungen. Und gleichzeitig hatte ich eben auch diese alles, was ich früher immer gemacht habe in meiner Arbeit mit den Jugendlichen, also versuchen, die zu empowern und ihnen zu zeigen, hey, ihr müsst euch nicht von der Gesellschaft irgendwo an den Rand drängen lassen, so ihr könnt genauso in die Berufsfelder rein, die besetzen. Da kam dann quasi die ganze aktivistische Energy nochmal rein, weil ich dachte so, ey, was ich mache, soll halt sinnhaft sein. Und egal, ob es jetzt in der Musik ist oder was auch immer, ich pack's nicht, Sachen zu machen, in denen ich keinen Sinn entdecke. Und das war krass. Und jetzt bin ich natürlich total happy, dass ich mich damals dafür entschieden habe. Und gleichzeitig denke ich mir so, ich hätt's früher machen sollen. Aber ich war früher nicht ready dafür.
Gibt's dich in sinnbefreit, ist so ein schwieriges Wort, aber ohne so eine Sinnhaftigkeit, also ohne politisch-soziale Texte, gibt's einen Roger Reckler künstlerischen Ausdruck, der quasi einfach nur ein Hit ist? Also jetzt nur mal ganz blöd gesagt, Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer. Ja, ja? Das ist so, ich weiß nicht, ob da eine Zeile drin ist, wahrscheinlich nicht. Ich habe den Song wirklich noch nie jetzt analysiert oder mir richtig angeguckt. Ich vermute es einfach.
Aber Liebe ist ja auch politisch.
Ich möchte auch Frau Fischer in keinster Weise zu nahe zu treten. Ich finde auch Fischers Fritz muss irgendwann mal die Möglichkeit haben, auch die Community von ihr hat ein Anrecht, sich sozial zu engagieren mit Viva Con Agua, ja. Aber es ist ein anderes Thema. Ich wollte es jetzt nur mal so als Vergleich, gäbe es so ein, also die Möglichkeit, einfach so einen Song mal rauszuhauen, der einfach nur so auf Hit ist und gar keine soziopolitisch relevanten Textpassagen hat, sondern einfach nur, oh, die Liebe ist leicht, fröhlich und da.
Also wenn es quasi nicht ich als Künstler bin, also wenn ich das quasi schreibe für jemanden, was ich ja auch früher viel mehr gemacht habe, dann voll gerne. Also bei mir ist es halt so, ich bin einfach so broken, dass es bei mir immer nur um Abgründe geht, so oder halt um Wut. Also bei mir ist wirklich Kunst, egal in welcher Form, egal ob es Malen, Zeichnen, Bildhauerei oder eben Musik oder auch Produzieren, ist so, es geht immer um so eine Verarbeitung von irgendwas, immer so einen Kanal zu finden, wo das dann rein kann. Und ich habe früher immer gesagt, ich bin so neidisch auf zum Beispiel den Anton, den Fat Tony, weil ich dachte so, boah, der kann so locker flockig mit seiner Musik umgehen, bis ich dann auch irgendwann so gemerkt habe, so nee, das ist sein Ventil und das ist genauso, der behandelt es genauso vorsichtig wie ich und dann schaue ich weiter rum und merke so, ey, bei allen Künstlern, die ich geil finde, ist es so, dass ihr Outlet das ist, was sie verarbeiten und das halt real ist. Also ich habe quasi keine Resonanz, wenn da nichts drin ist. Deswegen resoniere ich nicht mit nichts gegen Helene Fischer, aber ich resoniere nicht mit dem Song, weil da bei mir nichts berührt wird so. Und bei mir gibt's aber deswegen auch lustigerweise keine Genregrenzen. Also ich hab nie das gehabt, so, oh, ich höre nur die Musik oder nur das. Ich warte immer auf dieses Resonieren. Und weil ich das mit meiner Musik immer dann habe, während ich sie mache. Ich mache mir ja nicht mal, deswegen bin ich so ein schlechter Geschäftsmensch, ich mache mir nicht mal Gedanken, so wie funktioniert es dann, was ich hier gerade mache, weil diese Resonanz, die ich dann mit dem Ding habe, während ich es schreibe oder während ich es produziere oder mache, die ist mir so wichtig und die ist oft auch so stark, dass sie irgendwas in mir auslöst und es mir dann besser geht oder manchmal auch schlechter geht, aber ich weiß, dass ich dann damit was verarbeite, so. Und deswegen ist es für mich total schwer, happy Hits zu schreiben, so. Also
aber für andere könntest du es quasi, nur ja. Für dich selber nicht.
Ja, genau. Also für andere könnte ich das, glaube ich, ohne Probleme.
Also wenn Frau Fischer, Sie hören ja bestimmt diesen Podcast immer, dann können Sie auf jeden Fall sich gerne bei info@rogerreckless.com melden und den Happy Hit ordern. Genau weil GEMA-technisch so. Würde es Spaß machen und alle Kohle, die an Roger Reckless geht, ist gute Kohle.
Das wäre so geil.
Das wäre so geil. Und jetzt so Schnitt Helene Fischer irgendwie in der Küche, wie sie gerade mitschaut. Info@.
Also nicht sagen, unrealistisch.
Wir extrahieren das und machen ein kleines Reel und taggen sie mal und wenn sie einen Hit will, ich meine, ey, es wäre auf jeden Fall geil.
Es würde auch dope werden. So,
es wird wahrscheinlich
die Kombi alleine.
Einer ihrer dopesten Songs.
Auf jeden Fall. Ja. Aber heißt es auch, dass du privat sozusagen, oder also ist ja immer die Frage, inwiefern es da überhaupt eine Unterscheidung gibt zwischen dir als Künstler und Privatperson, aber dass du sozusagen auch Musik ausschließlich konsumierst, die eine tiefere Botschaft haben oder zumindest wo die Texte irgendwie noch eine zweite Ebene haben?
Es muss nicht mal nur textlich sein. Also es muss in irgendeiner Weise mit mir was machen. Also es, und das muss eben nicht immer deep sein. Das kann, weil die anderen können ja unfassbar gut auch über Liebe schreiben oder Quatschtexte schreiben. So, ne? Humor in der Mucke find ich großartig. So Flight of the Conchords war eine meiner liebsten Bands und auch Fernsehserien. Aber es muss immer irgendwas passieren. Also ich muss selbst bei den Quatschsachen muss ich das Gefühl haben, der Quatsch ist ernst.
Aber so. Da fällt mir ja direkt euer Song, ich sag euer Song oder dein Song mit dem Alpago ein. Hört sich zuerst mal auch nach Quatsch an, aber ist auf jeden Fall ja eine wichtige Botschaft dahinter für Kids. Von dem Alpago, dem blauen Alpaka und Maskottchen von Viva Con Agua, das Songs für Kids singt, haben Micha und ich ja schon an einer anderen Stelle hier im Podcast ausführlich berichtet. Immer wieder vergeben unterschiedliche MusikerInnen aus dem Viva Con Agua-Kosmos dem Alpago ihre Stimme und so hat das zum Beispiel auch Roger Reckless letztes Jahr getan. Der hat nämlich gemeinsam mit Aisha Vibes im Herbst letzten Jahres den Song Kakao bzw. Kakao aufgenommen. Und es ist ein Song, der Kindern spielerisch die Produktion von Kakao erklärt, also wo kommt er eigentlich her, wo wächst er, wie wird er angebaut. Und der Song zeigt gleichzeitig eben auch, was es eigentlich mit dem Kakaohandel und postkolonialen Machtstrukturen auf sich hat. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann hört da unbedingt mal rein. Allerdings, das sage ich euch, den Ohrwurm, den werdet ihr so schnell nicht nochmal los.
Ja, total. Das ist lustigerweise ein guter Punkt, weil in Kindersongs, also in Sachen für Kinder machen, da reagiert mein Inneres anders. Das ist so, da, ich will denen auch was erzählen, aber ich habe nicht, da geht's nicht um Wut. Irgendwas zu verarbeiten oder Wut oder sonst irgendwas, sondern da denke ich einfach nur, und das war bei dem Song fürs Alpago auch so, ich wollte einfach nur, dass meine Tochter was hat, was sie freut. Und ich habe im Auto immer den Beat laufen lassen von Josie Miller, ganz, ganz liebe Grüße hier raus, und habe gefreestylt dazu. Und immer wenn bei irgendwas so ich
die resoniert hat.
Genau. Dann war ich so, ah, okay, cool. Und dann war ich irgendwann mal so Kakao. Und dann höre ich hinten auf der Rückbank so,
das ist doch Quatsch, Papa. Warum sagst du Kaka?
Und ich war so,
okay, got it.
Okay, ja. Genau, also da ist es irgendwie, das ist nochmal eine ganz andere Welt und es ist mega, mega, hat mega Spaß gemacht und war dann eben auch cool, da auch so ein bisschen den Ansatz zu haben, weil das ganze Projekt ja auch den Ansatz hatte, diese unterschiedlichen Felder zu erklären und auch irgendwo zu besetzen. Und ich war total happy, das mit so einem Song so ein bisschen, ich hoffe, kindergerecht rübergebracht zu haben.
Ich glaube, es gab es noch nie in einem Kindersong, das Behauptung, kann ich nicht belegen, habe ich keine Recherche dazu gemacht. Bin eh kein Recherchentyp, das ist das Letzte. Dass in einem Kindersong Kolonialisierung thematisiert wurde. Also ja. Das Aisha Vibes hat ja diesen Part dann, wo sie darauf eingeht, das ist keine leichte Zeit und ich kann die Line, du wirst sie wahrscheinlich rezitieren können, ich nicht. Das hat mich so krass
berührt, so, und ich finde, der Song hat ja einen unfassbaren Vibe, gerade durch dieses Kakao von deiner Tochter, das hast du ja eigentlich geklaut, eigentlich musst du ihr die GEMA durchreichen, ja, so.
Stimmt eigentlich.
Aber,
Entschuldigung.
Nein, du kannst immer rein.
Ich wollte nur sagen, das mache ich ab jetzt, jedes Mal, wenn meine Tochter eine Idee hat, ich melde die einfach bei der GEMA an und dass sie jetzt schon ein bisschen Taschengeld-Money for the Future hat.
Wie alt ist sie?
Die wird im nächsten Mai 4, also sie ist 3,5 sowas.
Ja, da kann man schon über die Zukunft nachdenken mit Karriere.
Ist ja ein Fun-Fact, ja, aber ich bin ja auch als Musiker gelistet, bei sowohl der GEMA als auch dieser anderen GVL oder so. Aha. Und bei der GEMA ist es ein bisschen anders, aber bei der GVL ist es ja ein Solidaritätstopf und so weiter. Und rein theoretisch, wie sagt man dazu, hier Lifehack für Musikerinnen und so weiter, kannst du ja alle möglichen Leute da reinschreiben und die kassieren dann Kohle für deine Songs. Das heißt, deine Tochter da in jeden Song reinzuschreiben, ist natürlich total smart. Und dann hat sie halt die Triangel geschrieben, Augenzwinker, Zwinker. Ja. Ich meine, wenn, also du, gut, wenn Helene Fischer hier zuhört, dann hört auch safe jemand von der GVL oder GEMA zu. Ja. Aber das ist gar kein so blöder Social, also Family Business Case.
Nee, finde ich auch. Und sie hat erst letztens von Svenny eine Triangel geschenkt bekommen. Also das ist auch gar nicht so weit weg von der Realität.
Svenny, danke für diese Triangel. Davon kann sich Rogers Tochter dann in 15 Jahren den Führerschein zumindest mal leisten. Wenn man da noch Auto fahren muss überhaupt.
Wollte gerade sagen. Oder sie kauft sich einen Apfel.
Ja. Für 1.800 Euro oder was?
Ey, wer weiß, wie teuer das ist.
Ja, okay, ciao, Alter.
Crazy. Okay, aber nochmal kurz zurück zu Malpagua. Ich habe hier mal den unliebsamen Job, dass ich uns smart
und damals im Ferienlager.
Genau, da war das ja so. Das halt der Song mit dem Malpagua, den blenden wir hier ein, können sich alle anhören. Das ist echt ein geiler Song. Und auch ein Hit und auch ein Ohrwurm.
Wächst am Baum oder am Strauch? Und woher kommt der genau? Der leckere Kakao. Ja, woher kommt er, bevor er Pulver wird? Das interessiert uns auch. Kakao, Kakao, Kakao. Ich frag mal so. Kakao, Kakao.
Sorry, dafür kriegt ihr nicht mehr raus. Jedenfalls war das ja nicht das erste gemeinsame Projekt zwischen dir und Viva Con Agua, sondern es gab ja, glaube ich, vor 2 Jahren, ist es, glaube ich, schon her mittlerweile, das antirassistische Klopapier. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, was da eigentlich so abging.
Ja, das war auf jeden Fall die krasseste Aktion, die ich bis dahin mitgemacht hatte. So, Micha und ich hatten uns immer getroffen, so online in diesem Internet und haben drüber gesprochen, über Rassismus und die Ausprägungen und so weiter. Es war so ein bisschen so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis und gleichzeitig aber auch so ein freundschaftliches, empathisches Austauschen halt. Und das ging so, dass wir angefangen haben, dann eigentlich immer am Ende unserer Gespräche eine Idee zu formulieren, die was verändern könnte, so von von linksaktivistischen Bots, die quasi anstatt Hate ins Internet zu spreaden wie die Rechten halt so Liebe und Diskussionen anfangen mit rechten Bots, damit die da beschäftigt sind und so weiter, bis hin dann an einem Gespräch, wo Micha meinte so, hey, was wäre total geil, wenn es einfach Produkte gäbe, deren Erlös beziehungsweise deren Gewinne in antirassistische Arbeit fließen würden, so. Und daraus ist es dann entstanden mit, es war halt klar, dass dann so, was nimmt man für ein Produkt, welches Produkt ist dann auch nicht aufgeladen und wo hat man auch irgendwo eine Connection dazu, und das war natürlich im Bruchteil einer Millisekunde Goldeimer und Klopapier. Und und dann haben wir einfach ein Dreivierteljahr damit verbracht, die Leute dahin zu bringen, dass sie dieses Klopapier vorbestellen, und konnten dann nach bisschen über einem Jahr tatsächlich einfach über 300.000 Euro an antirassistische Arbeit spenden. Das war schon krass.
Wie ihr hoffentlich mittlerweile alle wisst, ist Goldeimer fester Bestandteil der Viva Con Agua Family. Ihre Mission lautet Klos für alle, alle für Klos. Und Goldeimer stellt nicht nur Trockentoiletten auf Festivals auf und sorgt dafür, dass die Menschen dort ein angenehmes Kloerlebnis haben, sondern sie machen auch wichtige Bildungsarbeit, wie beispielsweise das antirassistische Klopapier gemeinsam mit Roger Reckless und anderen wichtigen Stimmen aus der BIPOC-Community. Und auf dem Klopapier, da waren so unterschiedliche Botschaften drauf gedruckt, wie zum Beispiel, wer keine Diskriminierung erfährt, der ist privilegiert. Ich werde heute noch drauf angesprochen, ne? Also das Goldeimer-Klopapier ist ja mittlerweile sehr wenig bedruckt. Ich glaube, da steht ganz wenig noch drauf, wahrscheinlich auch aus ökologischen Gründen macht das auch Sinn. Aber ich weiß, damals in der Zeit und jetzt heute noch sprechen mich Leute drauf an, dass sie das so genial fanden, weil man wirklich halt auf der Toilette sitzt und halt was dabei lernt und auch Kinder das direkt so ins Auge gefallen ist. Und es war eigentlich echt eine geniale Idee. Wieso ist das nicht weitergegangen?
Also man muss dazu vielleicht einmal kontextualisieren, dass es nach dem Mord an George Floyd Roger damit angefangen hat. Und, ne, und das habe ich ja vorher so kurz im Nebensatz erwähnt. Ganz viel von meinem Wissen, was Aktivismus und auch Benachteiligung, Mehrfachbenachteiligung, Diskriminierung etc. von marginalisierten Gruppierungen kommt durch diese Schulung von Roger. Und wir haben es auf Insta Live gemacht, sodass unsere beiden Communities da lernen konnten. Und ich glaube, ganz viele Leute haben eine Lernerfahrung gemacht. Ich habe eigentlich über ein Jahr einen Workshop zu Antidiskriminierung, Sexismus, Rassismus, Homophobie etc. genießen dürfen. Deswegen nochmal großer Dank. Das hat auf jeden Fall mein Leben verändert. Und ich finde, jeder Mensch sollte sowas, das ist ein Geschenk, das ich bekommen habe. Deswegen versuche ich es auch immer weiterzugeben. Aber und jeder Mensch sollte eigentlich sowas innerhalb seiner Ausbildung, egal ob es jetzt Uni, egal ob es Kita ist, Schule und so weiter, genießen dürfen, weil es den Blick auf ganz viele Dinge verändert. Und schaut auch an Malte, der direkt nach diesem Insta-Live sich gemeldet hat, gesagt, er ist dabei. Malte ist der Geschäftsführer von Goldeimer, der auch verstanden hat, dass wir ja auch Teil des Systems, Teil der Struktur sind und wir eben den Zugang zu WEPA haben. WEPA ist der Europas größter Klopapierhersteller und unser Partner. So, wir haben den Zugang, wir wissen, wie es geht, wir haben auch die Möglichkeiten, mit den Leuten, ne? Und dann mit Roger haben wir relativ schnell auch eine richtig geile Jury von Quattro Milf, Aminata Belli, Joy etc. Wirklich auch nur aus der BIPOC-Culture integriert, die dann entschieden haben, welche Designs kommen da drauf, welche Sprüche kommen darauf, wie sieht das Begleitheft aus und so weiter, das da. Also es war wirklich auch, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, eines meiner Top-Projekte, auf eines der wenigen, auf die ich auch wirklich stolz bin, weil es einfach in der Gesamtheit sehr smart ist. Und ich glaube auch, und jetzt nach draußen, es eigentlich hat, oder nicht eigentlich, es hat diesen Bedarf nach wie vor. Und ich finde auch, für Goldeimer macht es natürlich keinen Sinn, die ganze Zeit ein antirassistisches Klopapier auf dem Markt zu haben. Deswegen haben die sich entschieden, ey, wir fokussieren uns jetzt wieder auf unsere Arbeit, damit wir auch nicht so verzetteln, weil das ist auch ein Viva-Problem, dass man sich dann gerne verzettelt und den Fokus verliert und trotzdem genau solche Produkte brauchst. Und deswegen, wenn ihr da draußen seid, ich glaube, bei Roger und mir könnt ihr euch jederzeit melden. Es wäre uns eine Ehre, antirassistische Produkte mit auf den Markt zu bringen. Und das kann auch ein Klopapier sein, da wäre auch nicht mal Goldeimer sauer, sondern würde die Kontakte zu WEPA und Co. herstellen. Oder es kann jedes andere Produkt sein. Also wenn ihr da draußen Bock habt, info@rogerreckl.de.
Oh Gott. Nee,
jetzt Boss, meldet sich Helene Fischer. Das wäre geil.
Nee, aber es ist ja auch, ne, weil manche Leute haben ja auch kritisiert, so, hey, warum macht ihr das mit Klopapier und so weiter? Und so, das ist doch so, da wischt man sich dann mit dieser Info den Hintern ab und so weiter. Und da war ich auch so, hey, gute und wichtige Kritik. Wir haben zwar lang drüber gesprochen, aber ey, nimm doch das mit und mach was, wo du sagst, hey, das ist, damit funktioniert's doch auch. Deswegen, was du gesagt hast, ich finde das, wir wollten das ja auch so als, wie sagt man, als Präzedenzfall auch so ein bisschen nehmen. So, man kann es machen. Es kann funktionieren. Es Leute sind bereit, dafür Geld auszugeben. Und
Butter zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Weil ich war erst bei Nutella, so, und dann dachte ich, ja, nee, braun, könnte auch irgendwie, whatever und so weiter.
Von Ferrero ist jetzt nicht gerade.
Genau, aber Butter zum Beispiel hat ja fast gar kein USP. Also wer weiß schon, was für eine Buttermarke er kauft. Ja,
ja, aber da finde ich, ist die Connection zu Tierwohl ist
aber
so,
es gibt auch
schwierig.
Margarine. Es gibt auch so
genau.
Ja. Vegane.
Ja, vegane.
Genau, vegane Butter oder genau. Oder
vegane, antirassistische Bio-Butter. Alter, ja, ciao.
Ja. Aber das nimmt ja generell zu. Es gibt ja zum Beispiel auch viele Schokoladen, die nachhaltig sind, diese Tonys oder wie die alle heißen. Die haben ja auch im Inlay sozusagen ganz viele Informationen und so. Das wird ja mittlerweile immer mehr genutzt. Also ich glaube, das ist auch ein guter und richtiger Weg. Und es ist so smart, weil es sind Lebensmittelprodukte, die wir tagtäglich benutzen. Und das zu nutzen, um Leute zu informieren oder zu sensibilisieren, ist, glaube ich, naheliegend.
So. Total. Und ich finde halt auch, also dieser, was für mich auch krass war, dass es, wir haben, klar, es ist ein Konsumartikel und gleichzeitig haben wir so ein bisschen das kapitalistische Prinzip genutzt, ohne den kapitalistischen Sahne-Ding wegzunehmen, so, weil es hat ja keiner, der da mitgemacht hat, hat einen Pfennig verdient, ne? Das heißt, es ging nicht darum, irgendwie, dass das Goldeimer jetzt mit dieser Aktion Geld macht und dann der Überschuss irgendwie gespendet wird, sondern es ist einfach die Produktionskosten, alles, was Geld gekostet hat, wurde bezahlt und der ganze Rest wurde halt eben gespendet. Und das finde ich halt geil an diesem Prinzip, dass du so eine soziale Form von Konsumgut machst, dass das eine irgendwo einen Anspruch hat, sei es jetzt eben eine antirassistische Geschichte, sei es jetzt eine Fairtrade-Geschichte, die auch was unterstützt, so kleine Kooperativas oder whatever. So, das ist schon geil, was man damit machen kann, sobald man gedanklich weg ist von diesem Ding, so, es muss immer mehr und es muss immer mehr Cash dabei rumkommen, so. Das fand ich halt auch geil, dass vielleicht eben Firmen jetzt auch immer mehr so denken, dass es auch für sie als Firma und als Company wichtig ist, für gewisse Werte einzustehen und da das auch dann so zu nutzen. So, finde ich gut.
Ich würde gerne eine Differenzierung da reinbringen, weil es könnte jetzt Korinthenkackerin-mäßig daherkommen, aber es gibt natürlich viele soziale Produkte, es gibt aber wenig antirassistische Produkte, abseits von Merchandise, würde ich behaupten, und vielleicht Musik dann, wobei ich das jetzt nicht so als klassische, aber so viele antirassistische Produkte gibt es eigentlich nicht. Nee. So, und das ist nochmal auch
haben
ein ganz...
Haben wir ja auch gemerkt, warum. Dass Leute dann sagen, das ist uns zu politisch. So, es ist immer geil für Umwelt, es ist immer geil für Fairtrade oder irgendwas, aber kaum ist es antirassistisch, ist es so, ist schon super, dass ihr das macht, aber ob wir das jetzt so offiziell unterstützen können, und das ist halt das Interessante, ich glaube, deswegen gibt's auch nicht so viel davon, weil es immer noch in dieser so hochgelobten Demokratie ein Ding zu sein scheint, dass es immer noch nicht angekommen ist, dass eine Demokratie ohne Antirassismus keine Demokratie ist. So. Mhm. Weil du dann nie in einer vielfältigen Gesellschaft nie alle, die da drin leben, repräsentieren können wirst, wenn du das nicht als elementaren Bestandteil siehst. Und ich glaube, genau da beißt sich dann nicht die Katze in den Schwanz, aber genau da merkt man es an solchen Sachen so. Genau wie du sagst, es gibt nicht so viele Produkte so, ja, weil halt Firmen gerne sagen so, hey, wir haben jetzt ein neues Bild und da haben wir jetzt auch so eine Person.
Wir haben Diversity-Beauftragten, sowas.
Genau, halt, ne? Genau. Und wir so, und hol doch mal die Person und die können wir doch auch weiter hier vorne hinsetzen. Die arbeitet doch nun jetzt auch schon seit 2 Jahren. Bei uns und das muss man doch mal zeigen und jetzt haben wir Diversity, wir sind jetzt fertig, wir müssen uns jetzt nicht mehr darum kümmern, aber ja, das ist
interessant, weil sowohl die Narrative, also komplett zu verändern gilt, sieht man ja auch gerade, wenn man darüber ein bisschen in den Zeitungen liest, wie die Reichsbürger als irgendwie alte, senile, ach ja, die wollten den Staat Umsturz und so weiter, also gar nicht wirklich ernst genommen werden, so, und wie dann auf der anderen Seite die Antifa irgendwie als immer sofort Terrorgruppe gelabelt wird, wo gar keine Option ist, weil ich würde mich auch als Antifaschist bezeichnen, jederzeit, und würde mich aber sehr weit weg von Terror bezeichnen. Also, weißt du, und da diese Differenzierung findet gar nicht statt, so, sondern es wird nur dieses Label draufgepackt und damit bist du in dieser einen Gruppierung drin und kommst gar nicht in eine Mitte so rein und die Mitte kommt gar nicht raus aus diesem rechten Scheiß. Und ich glaube, da brauchst du eine absolute Refokussierung und Differenzierung.
Ja, total. Also ich meine, ich finde, man sieht sogar, wenn man jetzt quasi das Antirassistische kurz beiseite nimmt, was mit hier die letzte Generation und Klimaaktivismus passiert ist, ne, in Bayern, war sofort da so, das sind ja Terroristen, das sind und das ist hier schon oft so, die haben auch früher versucht, als wir noch Kinder waren und Graffiti gemalt haben, haben die versucht, uns rechtlich nach organisierter Kriminalität zu verurteilen. Wo du halt, also das ist, dann wären wir gleich mit Menschenhandel und Auftragsmorden und Waffenhandel. Und wir waren einfach nur
Kids die Farbe irgendwo hingemacht haben, so. Aber wir waren halt eine Crew, also waren wir organisiert und Sachbeschädigung ist, so haben die es halt versucht, so. Hat nicht geklappt, aber, und ich habe so das Gefühl, da geht es immer ganz schnell. Da geht es immer ganz schnell. Da ist sofort auch höhere Strafen für Klimakaoten oder so, wie die genannt haben in irgendwelchen Schlagzeilen. Da fordern die ganz schnell höhere Strafen, aber auf der anderen Seite, beim NSU, ging es erstmal so darum, so ja, müssen wir erstmal gucken, inwiefern da nicht die eigene Familie oder die Mafia beteiligt ist. Und man hat einfach hier so über die Jahre das Gefühl, dass es immens wichtiger, dass es immer wichtiger wird, genau diese Themen in die Mitte zu pushen, und man hat so das Gefühl, dass es eben auch wichtig ist, dass Leute darauf aufmerksam machen und sich wie auch immer geartete Möglichkeiten suchen, und ungeachtet den Bezeichnungen, die sie dann erleiden müssen, so, und wir müssen dann quasi hier drüber sprechen, dass es Quatsch ist, wie die bezeichnet werden, damit wir das so unterstützen.
Ich bin schon wieder in unserem alten, sorry Sophia, kurz in unserem alten Muster drin, wir labern einfach und also, kommen Ideen. Wollen wir nicht zwei Sachen machen? Einmal für all die Klebstoffschnüffler da draußen, ja, und wer hat's noch nie gemacht, ja?
I love it.
Warum nicht die letzte Generation einen geilen Klebstoff machen, der Kohle sammelt für einen Fonds, wo die natürlich dann Anwaltskosten etc. pp. Mhm. Da brauchst du einen Fonds. Zweitens, lass uns das große Promi-Kleben in Berlin machen. Wirklich. Schön im Januar irgendwann. Einfach mal ein paar prominente Persönlichkeiten, die sich da hinkleben. Weil ich finde, auch da, wie du sagst, der Diskurs ist völlig falsch. Da ist so viele Fehler drin in diesem Diskurs. So, und so viel Hass auch, wo du auch diese ganze Autodimension des Deutschen, ja, die auch so endabsurd ist, ja, und trotzdem zeigt, welche Kraft und welcher Hass da daherkommt, dass wirklich Mitmenschen die wegtragen, ja. Mhm. Also so, wo du denkst, ey, ihr habt gar nicht verstanden, worum es hier gerade geht. Also so, das ist so, wow, also die zwei Sachen würde ich gerne machen. Memo an mich selber, der Klebstoff, die letzte Generation und das große Promi-Kleben im Januar. Bisschen kalt, aber ja, let's do it.
Hey, gotta do what you gotta do.
Ich freue mich immer so, ich bereite ja immer als Vorbereitung für den Podcast, die Leute jetzt können es halt nicht sehen, aber also unsere Redakteurin an dieser Stelle, schöne Grüße. Ganz viele Fragen, und ich glaube, Micha hat sie sich weder durchgelesen noch eine Frage davor gestellt, und trotzdem sind es immer wieder interessante Gespräche. Ja. Möchtest du noch eine Frage davon vorlesen, oder?
Lies doch jetzt eine vom Zettel.
Komm, eine.
Da noch
eine.
Wow, ja, okay. Wie viel hat deine eigene Kindheit dein Dasein als Aktivist geprägt?
Das ist eine ganz kleine.
die hätte ich dir gar nicht gestellt, weil ich weiß, wie viele. Also
ich ahne,
wie viele Türen da aufgehen. Ich meine, ich.
Ja. Ja. Also ich kann tatsächlich sagen, zu 100% alles natürlich. Also aber nicht nur, also alles, was ich erlebt habe, ja, sei es vom Positiven wie auch vom Negativen. Ich komme, ne, meine Mutter ist ein Kind der Kriegsgeneration, also die ist quasi, die, meine Großeltern waren noch im Zweiten Weltkrieg, ne, und sind dann aus hier Sudetendeutschland geflohen. Meine Mutter ist in einer Flüchtlingswohnung zur Welt gekommen als Hausgeburt und so, und hat die ganzen Traumata von denen mitbekommen und gleichzeitig aber auch halt versucht abzulegen, hat aber in ihrer, also ne, da ist schon so viel, bevor ich überhaupt sprechen konnte, war schon so viel in mir instillt, was irgendwo verarbeitet werden musste, dass das dann nur noch weiter aufgefüllt wurde durch die Erfahrungen, die ich da gemacht habe als einzige schwarze Person auf dem bayerischen Land. Es musste irgendwo hin, und ich sag immer wieder, dass ich so gesegnet bin und so ein Glück hatte, dass ich meine Mutter hatte, die es mir erlaubt hat, so meine Ventile irgendwie zu finden. Auch wenn die manchmal nicht okay waren. Ich war ein wildes Kind, ich war dann eben, ne, Graffiti, Hip-Hop, Drugs, also halt, ich war auf jeden Fall nicht der eitle Sonnenschein, der ich jetzt versuche, immer wieder zu sein, so. Sondern es war echt schwierig, und sie hat es mir aber die hat's verstanden, dass das wichtig ist, und das hat dazu geführt, dass ich in der Musik vor allem immer wieder gemerkt habe, so dass mir das gut tut, weil ich spiegel das, was ich erlebt habe, wie ich damit klargekommen bin, und ich bekomme zurück von Leuten, die das hören, dass sie dankbar sind, weil sie sich weniger alleine fühlen, weil sie einen Ansatz bekommen haben von jemand, der das schon hinter sich hat. Ey, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie in stationärer Behandlung waren und da meine Platte gehört haben und die ihnen Kraft gegeben hat, weil ich halt auch nicht sage so, hey, yo, und da jetzt ist alles wieder geil, sondern ich sage halt, es ist fucking schrecklich. Es ist schrecklich und es ist quasi, auch wenn, ne, sprechen jetzt mehr über psychische Gesundheit, aber sobald eine Person dann nicht mehr in Anführungszeichen funktioniert, ist es dann schon schwieriger mit dem Verständnis. Und deswegen fand ich das total krass, weil das hat mich dann wiederum mehr bestätigt, zu sagen so, okay, hey, es hatte einen Sinn. All die schlimmen Sachen hatten einen Sinn, all diese Verarbeitung hatte einen Sinn und auch die aktivistische Tätigkeit oder die Bildungsaufträge, die ich oft sehe und sie dann versuche irgendwie zu erfüllen, es bringt was. Auch wenn es nicht auf großem Screen in Millionen von Menschen ist, aber ich krieg immer wieder die Rückmeldung, dass es etwas bringt. Und ich glaube, das ist für mein inneres Kind immer wieder auch eine Heilung. So, es ist immer wieder so, hey, guck mal, wenn du hast es geschafft, so, du hast es all das überlebt und bist noch da und jetzt gibst du den Leuten was, an was sie sich teilweise auch festhalten können. So, und das ist krass. Und hätte ich das alles nicht erlebt, vielleicht hätte ich trotzdem eine ähnliche Laufbahn genommen, aber ich glaube nicht, dass mein Kompass so straight wäre, wie er jetzt ist. So, für mich gibt es keine Möglichkeit, mich zu korrumpieren. So, weil ich, mein Inneres ist so, nicht weil es sagt, kein Sellout Hip-Hop-mäßig, sondern weil es sagt so, hey, darum geht es. Es geht darum, dass ich mit allem, was ich mache, versuche, Leute zu erreichen und in denen etwas auszulösen, was ihnen hilft, gut tut oder ihnen ein Verständnis bringt. So. Wenn es nichts davon macht, dann ist es irgendwie, dann habe ich was falsch gemacht.
Das war eine wunderschöne Antwort. Die wäre uns halt vorenthalten
gewesen. Die wäre uns vorenthalten gewesen. Es war auch ein Mic Drop und trotzdem habe ich ja auch das Ritual, Mic Drops immer zu verhindern, indem ich nochmal was frage. Oder was sagt.
Ich liebe es, mit dem Podcast zu machen.
Übrigens, du und Dominik Bloh müssen noch einen Song zusammen machen. Dominik Bloh, der Gründer hier von Go Banjo.
Ja, ja, der hat auch gerade so einen Preis gewonnen, ne?
Bundesverdienstkreuz.
Genau. Ja, okay.
Irgend so ein Preis.
So ein Preis,
ja.
Aber ist so ein Preis. Es gab sogar die hamburgerische Ablehnung. Und wenn man sich die Liste der Preisträger anguckt, hab's jetzt bewusst nicht gegendert, dann sind da auch Leute dabei, wo man sich vielleicht nicht komplett identifizieren kann. Also das muss man auch dazu sagen. Ne? Mhm. Das ist jetzt auch nicht wie viele Preise. Ne? Also müssen wir, ist am Ende auch nur ein Preis. So, und trotzdem hat er Bundesverdienstkreuz, war in der Tagesschau und ciao, ein geiler Typ. Und auch wie du immer, Mic Drop.
Dominik Bloh war selber schon zu Gast hier bei Viva La Social. Hört euch doch die Folge gerne mal an. In dem Gespräch mit Micha hat Dominik uns erzählt, wie es war, selber jahrelang auf der Straße zu leben, wie seine eigene Geschichte war, wie er von der Straße runtergekommen ist und warum er den Duschbus Go Banjo gegründet hat. Anfang Dezember letzten Jahres hat Dominik den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, kurz das Bundesverdienstkreuz, erhalten. Und diese Auszeichnung wird von Deutschland für die besondere Leistung auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichen Gebiet verliehen.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Shoutout an deine Mama für das Verständnis und Shoutout an dich für die ganze Verarbeitung, weil nur dadurch hat deine Tochter die Chance, dieses generationenübergreifende Traumata nicht eins zu eins zu übernehmen, sondern vielleicht ein bisschen weniger Traumata, Gepäck, so, ich kriege ein bisschen Pipi, weil ich, ne, nur Liebe für deine Tochter und so weiter, aber dieses generationenübergreifende Traumata ist halt ein Arschloch. So, und das haben wir alle in uns. Und wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, dann werden wir uns auch keiner davon befreien. Und dafür hat seine Mutter im ersten Schritt, deswegen schaut er überhaupt das Verständnis, dich machen zu lassen und auch dieses Traumata zu begegnen mit Kunst, mit Musik, mit Aktivismus, so. Und du musst es komplett mehrfach durch die Scheiße. Also ich kenne dich jetzt ein paar Jahre und da bist schon mehrfach durch die Scheiße, also mehrfach mal 10 durch die Scheiße gehen, um dieses Traumata aufzuarbeiten, damit auch deine Tochter später auch nicht nur dein eigenes Traumata, sondern auch das gesellschaftliche Traumata und die Gesellschaft vielleicht in einem anderen Setting ihr begegnet als Person. So, und deswegen, also krasses Respekt und du Bundesverdienstkreuz bitte und alle anderen Preise. So, weil das ja ein gesellschaftsverändernder Prozess ist, abseits des Familien sehr persönlichen. So, und trotzdem machst du es ja auch für die Gesellschaft. Also nicht nur für dich als Familie, sondern auch für die Gesellschaft.
Ja, voll. Und da, ja, voll. Und Shoutout an ganz viele, die das ja genauso machen. Es ist ja genau das so. Wir verändern im kleinen Kreis, was wir können, damit das Universum es zulässt, dass auch im großen Kreis irgendwann stattfinden kann.
Das war ein Mic Drop.
Das war ein
Aber ich stelle immer die letzte Frage, das ist so schön. jetzt überlege ich gerade, wenn man dich und deine Arbeit unterstützen wollen würde.
Dann kauf den
Was macht man dann
von der letzten Generation.
Also gibt's einen easy way oder sagst du so, ey, mir hilft's auch total, wenn ihr mich auf Instagram abonniert und da zuhört, keine Ahnung.
Kauft sein Buch, streamt seine Musik, shared alles. Seinen ganzen Content, gibt ihm Geld, direkt spenden, alles so, geht zu seinen Konzerten, supportet alles, was er supportet, weil er ist ein Supporter.
Ich liebe übrigens euer letztes, ich weiß nicht, ob es das neueste Video ist von Deichkind, das war so großartig, habe ich mir eben nochmal angeguckt.
Das hier geradeaus mit dem
mit der Natur.
Matthias Rust und das ist davor.
Alles so ja. Hammergeil.
Geil. Nee, aber es gibt tatsächlich eine wichtige Aktion, die mir gerade, das ist aber nichts, was mir persönlich hilft, aber es hilft sehr, sehr vielen Leuten, weil Leave No One Behind hat gerade diese Stronger Together Aktion und ich bin habe die Patenschaft übernommen fürs Legal Center Lesvos, ein unglaublich tolles Team, das auf Lesvos rechtliche Hilfe anbietet für geflüchtete Menschen und die unterstützen, registriert zu werden und somit überhaupt in diesen Asylprozess hineinkommen und dann nicht mehr illegal Pushbacks erfahren können, und die haben jetzt letzte Woche gerade einen krassen Präzedenzfall gewonnen, weil ein geflüchteter Mensch aus Afghanistan, Akif Rasuli, der wurde kriminalisiert, da wurde gesagt, so, der ist ein Menschenschmuggler, weil die tatsächlichen Schmuggler das Boot verlassen haben und er dann am Steuer saß so, und die dann gesagt haben, ja, du bist der Schmuggler, und der saß über 2 Jahre im Gefängnis, hatte eine Haftstrafe von 50 Jahren vor sich, und die haben es geschafft, über einen Appeal-Prozess und immer wieder dazu arbeiten, ihn frei zu bekommen, und das kann ein Präzedenzfall sein für Tausende und Abertausende, denen dasselbe Schicksal widerfährt, und deswegen wäre es total geil. Wir sammeln bis zum 24. Dezember, das heißt, wenn diese Folge raus ist, habt ihr noch ein bisschen Zeit, richtig viel Geld zu spenden. Leave No One Behind, Stronger Together, Legal Center Lesvos, das wäre richtig geil.
Wir packen es in die Shownotes, und daran erkennt man die Geilheit deines Charakters. Wenn man fragt, wie man dich unterstützen kann, dann erzählst du, wie man andere unterstützen kann.
Ja, das, ja, deswegen werde ich nie reich, aber immer sinnhaft durchs Leben stapfen.
Wenn das mal nicht ein Live-Goal ist. Sehr schön. Roger, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr schön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und
euch auch.
Bald. Und
vielen Dank. Ja? Auf jeden Fall. Ciao, ihr Lieben.
Roger, danke.
Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Liebe Leute, das war's. 10 Folgen Viva Las Social, die erste Staffel des Podcasts von Viva Con Agua. Ich habe mich echt sehr gefreut, dass wir hier verschiedene spannende Gästinnen empfangen durften. Vom Model zum Sozialunternehmer bis hin zur Musikerband. Alles Menschen, die sich entschieden haben, sich für soziale Zwecke einzusetzen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und da es da draußen nur so viele mehr tolle Geschichten gibt, die es wert sind, erzählt zu werden, haben Micha und ich entschlossen, einfach weiterzumachen. Und deswegen wird es diesen Podcast auch im neuen Jahr geben. Wann die zweite Staffel an den Start geht, das erfahrt ihr auf den Social Media Kanälen von Viva Con Agua. Aber eins kann ich euch jetzt schon sagen, ihr dürft gespannt sein, wer da alles im neuen Jahr hier zu Gast sein wird im Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei seid, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns schreibt, wen ihr euch wünscht als Gästin. Und bis dahin, macht es gut und bis bald. Eure Sophia und euer Micha.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.